Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Christine Hubacher im Gespräch mit Gästen.
Grüß euch miteinander zum Persönlich. Wir sind Zwänge im Berner Oberland, genauer ein bisschen oberhalb im Restaurant Aument, auf der Aument. Wenn ich zum Fenster ausschaue, dann sehe ich über das Lauterbrunnental, über Richtung Mühren, hinter mir, unten dran liegt Wengen wie auf einer Terrasse. Wenn ich mich ganz umkehre, dann sehe ich auf zu der männlichen Bahn, es fährt gerade ein Gondel runter. Wir sind zwischen grünen Matten, unten dran hat es Esel, habe ich gesehen, wo wir mit dem Bändchen sich aufzufahren. Und dann hat man eigentlich das Gefühl, hier oben müssen wir immer wandern. Ich weiss nicht, ob Frau von Alme wandert, wir werden es erfahren. Frau von Alme ist der Endgast da. Sie ist als ganz junge Frau aus Österreich hier nach Wengen arbeiten und ist am Herr von Alme geblieben gehangen. Frau von Alme ist Kauffrau und Mutter von einem 7-jährigen Kind, dem Janik, der da im Publikum sitzt. Familie von Alme wohnt in Wengen am Lehn. Der andere Gast ist der Josch Brunner. Er hat seine Ausbildung im Unterland gemacht und ist nachher wieder raufgekommen, daher nach Wengen. Viele Jahre war er Kurdirektor und später Gemeindepräsident. Der Josch Brunner hat 3 erwachsene Kinder und 2 Grosskinder und lebt mit seiner Frau am Laus unterhalb vom Lehn. Herzlich willkommen. Ihr habt mir das vorhin gesagt, Frau von Alme, ihr seid am Lehn und ihr, Herr Brunner, seid am Laus unterhalb vom Lehn. Ich sage jetzt das einfach nach, aber eigentlich sagt mir das nicht. Herr Brunner, was ist Laus am Lehn?
Also sprachlich weiss ich im Moment gerade nicht, was das Lehn eigentlich heisst. Ich weiss aber, was Laus heisst am Laus. Der Laus ist, ich glaube, es kommt aus dem Keltischen. Das ist der leichte, schräge Senke, der einfach zum Teil auch noch feucht ist. Und dort, ein bisschen weiter über von unserem Haus, ist es etwas sumpfig und da wo das eine oder das andere Gräbli entspringt dort.
Aber wenn ihr jetzt am Laus seid und ihr oberhalb am Lehn, seid ihr, Frau von Alme, quasi so am Millionenhügel? Wenn er unten im Sumpf wohnt, der Herr Brunner.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber wir wohnen an einem sehr schönen Ort. Und also, ja, ich glaube, da kann man nicht ganz genau darauf Antwort geben, he? Herr Brunner.
Aber schaut ihr denn auch auf den Herr Brunner runter?
Ja, wenn ich ein Stück Richtung Stutzweidli gehe, sehe ich zu seinem Haus und dann schaue ich schon, ob er irgendwo in der Nähe ist. Doch, doch.
Ja, das ist so. Sie wohnt oben nachher, sie ist so in einer Eppni, ich kann über mich für sie gucken. Ich wohne hier so an einem Stutzli und sie gucken etwa schon ein klein über mich aus. Aber es stört mich ja gar nicht. Mir gefällt es, wo ich bin.
Aber ist denn hier Zwänge selber, je höher dass man wohnt, desto nobler?
Ja, das wollte
kann
ich vielleicht
das
nicht gerade
so sagen. Oder haben können früher die ärmeren Leute wirklich da gewohnt, wo ihr gewohnt habt?
Das wohnt? Kann man nicht sagen. Ganz früher, bevor das der Bahnbau war, sind Zwänge natürlich nur praktisch arme Leute gewohnt. Und das waren eigentlich 6 Wieler gewesen, hier auf der Terrasse. Das war der Wieler Schildwall, ein Wieler Acher, ein Wieler Grübe, ein Wieler Wengwald und ein Wieler Lady, und vielleicht kann man eben das Lehn dort, wo Maria wohnt, auch noch dazugeben. Und erst mit dem Bahnbau sind die 2 Hauptwieler an Grübi und Acher zusammengewachsen. Und das hat eigentlich das Dorfzentrum gegeben. Und früher sind hier die Leute wirklich mausarme gewesen, wenn man sieht.
Ihr habt jetzt vorhin gerade gesagt, Herr Brunner, die Maria, ihr seid Tutsis, von wo kennt ihr euch?
Ja, wir haben schon früher Kontakt gehabt. Ich habe in einem Hotel gearbeitet und Herr Brunner war Kurdirektor. Und dann später bin ich zum Lauberhahnrennen gegangen und da war der Brunner im OK als OK-Mitglied. Und ich glaube, da hat man sich besser kennengelernt, beim Lauberhahnrennen.
Und wer hätte gesagt, ich bin Maria oder ich bin der Jost?
Da habe ich keine Ahnung. Normalerweise ist es ja so, dass die Regelliste zuerst kommt die Dame und dann das Alter. Und jetzt ist es etwa schon so, Maria ist eine Dame, ich bin wohl ein bisschen älter.
Also aber ich glaube, das hätte sich ein paar einfache Organe. Ich war sicher so schüchtern. Ich glaube, das war der Herr Brunner, der gesagt hat, doch, kannst du mir du sagen.
Das ist sicher. Ja, ich kann es nicht sagen.
Wir haben ja vorhin gesagt, oder ich habe ganz am Anfang gesagt, wir sind hier in einer sehr schönen Gegend. Da wird man eigentlich immer wandern, wenn man aber hier oben wohnt. Frau von Almen, geht man denn auch wandern?
Also ich glaube, die meisten gehen sehr gern wandern. Also ich gehe speziell gern wandern. Ich bin viel unterwegs, so viel ich kann. Und die letzte größere Wanderung habe ich vor 14 Tagen gemacht mit der Familie. Da haben wir die Rucksäcke gepackt und sind in die Biglenalb.
Wo ist Biglenalb?
Das kann ich wirklich nur empfehlen. Mhm. Wir sind mit dem Zug auf die Wengenalb. Und das ist ja so eine halbe Stunde zu Fuß Richtung Biglenalb. Das ist unterhalb am Fuße der Jungfrau. Und es ist wirklich wunderbar schön dort. Also ich würde sagen, ein halber Tag an der Biglenalb ist wirklich Erholung pur.
Also da geht man, also dir geht wirklich gar wandern?
Wir gehen sehr viel wandern.
Und dir, Herr Brunner?
Ja, ich habe zuerst noch so eine Frage. Was ist eigentlich Wandern? Was versteht man unter Wandern? Jetzt, wenn man da Wengen guckt, das Dorf auf dem Label, auf dem Balkon, wo vielleicht Zisrist und Zindrist Häuser etwa 4 Kilometer auseinander ist, wenn man da in ein Dorfteil geht und in einen anderen, ist das für den einen oder den anderen schon eine Wanderung. Und für uns ist es vielleicht ein Spaziergang.
Also ich sage, was richtig Wandern ist, was ich darunter verstehe.
Ja,
also richtig so, der hat ja schon die Wanderschuhe
an. Ja,
genau. Also mit den Wanderschuhen, Rucksack, Servola.
Gut, dann wollte ich vielleicht sagen, die letzten 2 Wanderungen, die ich gemacht habe, die letzte war die Schere Kirzerin. Da sind wir auf dem Männlichen und gegen Bustigl und dann auf die Schädecke und auf die Wengeralp und so machen. Das war die Wanderung. Und nachher die vorletzte war die Schere in Gräserin. Die war zwar dann im Osten vom Schweizerländli, gewesen, das war die Mundrengadin. Ja. Da sind wir in der SAC-Hitta. Joy heisst sie, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, am Fuß von Pitzbühi. Und da sind wir etwa eine halbe Dutzend Stunden gelaufen.
Ah, ihr geht auch in andere Regionen wandern, in dem Fall, in andere Berge. Es müsste nicht unbedingt das Berner Oberland sein.
Wobei für mich natürlich hier das die schönste
sind. Ja, sicher.
Das ist ja ganz klar. Ihr seid
ja lange Kurdirektor gewesen, muss man sagen. Das Leben in Wengen nimmt mich Wunder. Wir sind ja jetzt heute Morgen mit dem Bähnchen nach Wengen raufgekommen. Das ist die einzige, oder noch mit dem Helikopter hätten wir ja vielleicht können kommen. Das ist die einzige Art, wie man hier raufkommt. Es gibt keine Auto da oben. Im Dorf hat es die Elektromobil, die rumfahren, ist autofrei. Aber jetzt hier oben, Frau von Almen, wenn ihr viel geht einkaufen, dann schleppt ihr das Zeug alles im Rucksack oder wie?
Also wir schleppen sicher viel nach Hause. Also grundsätzlich muss man sagen, dass Wengen nicht mehr autofrei ist. Das heißt einfach ein Kurort ohne Zufahrtsstraße. Es hat in Wengen neben den Elektrofahrzeugen auch richtige Benzinfahrzeuge.
Ja, kein einziges gesehen.
Ja, heute ist Sonntag, heute sind wenig unterwegs, aber die Landwirte haben natürlich Autos, die können sonst die Milch nicht transportieren. Und wenn man, also ich bin immer mit dem Rucksack unterwegs, ich kaufe täglich ein. Und wenn man dann doch einen Großeinkauf muss machen, dann geht man sicher mit dem Auto, mit dem Taxi. Oder wir haben selber ein Auto, weil wir Landwirtschaft haben. Dann schaue ich, dass der Mann irgendwo in der Nähe ist gerade und dann kann man das aufladen und nach Hause bringen.
Aber wenn ihr selber, ihr habt ja ein Auto, ein Fahrzeug da oben, weil die Landwirtschaft oben hat. Aber genau. Wenn ihr jetzt ins Dorf fahrt, wo jetzt also einfach so im Volksmund als autofrei gilt, werden die da Touristen nicht befruchtet?
Also wir fahren nicht wirklich einfach ins Dorf einkaufen. Mein Mann ist ja viel unterwegs, wir haben einen Stall unterhalb vom Dorf, überall sind da so Ställe. Und dann ist er natürlich viel unterwegs, wenn er arbeitet. Und da schaut man, dass man das kann koordinieren. Aber wirklich nur einkaufen, also das kommt sehr selten vor. Aber ich glaube, die meisten machen das so, dass sie täglich einkaufen gehen. Also ich bin immer mit Rucksack unterwegs und nehme immer was mit nach Hause gerade.
Es hat ja eine Ruhe da oben, aber das andere ist auch, man kommt dann am Abend irgendwie auch nicht mehr so gut weg, oder nicht, Herr Brunner?
Ja, mir kommt nicht nur schlecht fort, mir kommt dann manchmal auch schlecht zurück. Ich habe ja auch schon ein Ausdruck prägt, wenn man schon nur irgendetwas in die Juristerie braucht, Halbgefangenschaft.
Was, Sie kommen euch da bei Halbgefangenschaft vor?
Nein, es ist natürlich schon ganz extrem ausgedrückt, was ich da sage. Aber als wir da so jünger waren, hat man vielleicht manchmal an ein Konzert wollen oder vielleicht das in ein Theater. Wir haben hier weder Konzert noch Theater. Wir haben vielleicht das am Abend an einem Hockeymatch wollen, sei das auf Interlachen, auf Thun oder auf Bären. Jetzt ist es zwar so, dass die Spätzüge gefahren, aber früher sind die Spätzüge da um 11 und um 12 nicht gefahren. Denn wenn ihr zum Beispiel auf Interlachen hätt wollen, nur an ein Konzert, dann ist das vielleicht um 10:30 fertig gewesen und der Zug ist um 11 und Viertel vor 11 zu Lüterbrunnen gefahren. Wenn ihr kein Auto gehabt hätt, hätt sowieso offen, bevor das ist fertig. Das Konzert ist fertig sein, fort müssen. An Hockey-Match auf Bären hätte er überhaupt nicht kennen. Und am Morgen, wenn er bei Zeiten hätte, Pfurtwellen, hätte er ohne Pfurtwellen. Ich kann ein Beispiel erzählen. Der Swissair-Manager, der zu Bären war, der hat ab und zu am Montag am Morgen, er hat hier oben gewohnt, er hat am Montag am Morgen oben bei Zeiten auf Zürich ausgesellen. Er hat gesagt, wenn er an einem anderen Ort wäre, ein Auto hat, dann kann er am Sonntag am Abend noch bei der Familie bleiben. Wenn er zwingen ist, hat er schon am Sonntag am Abend fort müssen. Das Interessante war, er hat sich eine Eigentumswohnung können leisten und hat sich durch schweren Herzens so entschieden, dass er nicht zwingend eine Wohnung gekauft hat, wegen seinem Beruf, sondern er hat es an einem anderen Oberländerort gekauft, wo er einfach eben unabhängig war, eben mobil. Aber das ist ein grosses Problem, der fehlende Strassenanschluss. Obwohl ich mich das hier ganz klar sage, die Wengen-Alpbahn erfließt natürlich den Kurort Wengen hundertprozentig. Die bringen alle nötige Transportleistung, die wir brauchen. Die erbringen sie. Vielleicht nicht gerade zu der Zeit, wo wir es haben.
Ich muss sagen, dass zum Beispiel dass, der Reporterwagen, also wo jetzt die Sendung drüber läuft, wo alle die Kabel reingehen und dann nachher in die ganze Schweiz rausgesendet wird, dass also der Wagen offenbar gestern am Abend ist in unten Lauterbrunnen verladen worden. Auf einen Güterwagen und nachher mit einem Lockli ist aufgezogen worden. Das ist für uns speziell, für euch ist das Alltag, Frau von Almen. Ihr habt ja so, am Lauberhorn gearbeitet, bei den Lauberhornrennen. Genau.
Also es kommen alle Fahrzeuge mit dem Zug hoch. Nicht nur am Lauberhornrennen, auch landwirtschaftliche Fahrzeuge. Also wir haben verschiedene Fahrzeuge, die wir brauchen zum Arbeiten. Das kommt alles mit dem Zug hoch. Oder wenn man zum Beispiel einmal Siloballen machen muss.
Wenn man was macht?
Wenn man zum Beispiel Siloballen oder irgendwas Größeres muss machen, dann kommt ein Fahrzeug von einem anderen Ort, das wird auch mit dem Zug hochtransportiert, der verrichtet seine Arbeit da und wird dann wieder runter, mit dem Zug wieder runtergebracht.
Also da also
es führt
nicht
keine Straße hoch.
Da schaut ihr gar nicht mehr, wenn irgendein Traktor oder ein Sattelschlepper oder so da per Zug aufgeschickt wird?
Gut, wenn ein Sattelschlepper kommt, schaut man vielleicht schon noch, weil das ist eher selten. Aber sonst...
Was
Alltag?
Ist denn eigentlich, ihr habt ja ein Kind, ein Siebenjähriges. Wenn man jetzt da oben ist und man ist kurz vor dem Geburtstermin und denkt, Jesus, wenn jetzt die Nacht losgeht. Und jetzt sitze ich da in diesem Wengen in Halbgefangenschaft, wie der Herr Brunner sagt. Was macht man da?
Ja, das ist schon sehr gut organisiert. Wir haben da eine Nacht-Picket-Nummer für Notfall-Extra-Züge eingerichtet. Also da ist immer ein Zug verfügbar. Oder wenn es noch mehr pressiert, kann man sicher mit dem Helikopter gehen. Wir haben die Basis von R-Klasse gerade in Lauterbrunnen und innerhalb von wenigen Minuten ist man da transportbereit.
Wie ist er bei euch gewesen?
Der Heli? Unser Sohn ist ganz brav am Morgen gekommen.
Also wir haben ganz, auf das Bändli?
Es hat ganz gut gelangt, genau. Nicht einmal aufs Erste haben wir müssen. Doch, doch.
Wie
das hat tiptop gelangt.
Wenn es oben Notfall gibt, was habt ihr da schon erlebt, Herr Brunner?
Also die Notfallsituationen, die sind hier nicht anders als an anderen Orten. Wenn es pressiert, hat man den Helikopter und wenn es vielleicht ein bisschen weniger pressiert, hat man den Zug und dann ist die Ambulanz zu Lüterbrunnen am Bahnhof, das ist also tiptop organisiert. Im Gegenteil, ich könnte sogar sagen, in der Nacht, wenn es wirklich pressiert und nachher der Helikopter von der Basis Lüterbrunnen wohin fliegt, ist man vielleicht sogar geleitiger im Spital von Wengenhäusern, weil man einfach eben auf den Helikopter kommt, gerade sofort, als von manchem anderen Ort. Also das ist Das ist, Problem ist tiptop gelöst.
Aber wahrscheinlich der Schritt, ein Arzt zum Arzt zu gehen oder etwas als Notfall anzuschauen, ist hier oben wahrscheinlich grösser, oder? Weil es einfach, man kann nicht wie in einer Stadt einfach schnell auf einen Notfall rennen und etwas zeigen, sondern man weiss, es hat ja Konsequenzen. Es kommt dann gerade der Helikopter.
Gell, das ist doch so ein psychologisches Moment, der Ort ohne Strassenanschluss. Weil die Leute sind auf der ganzen Welt gewohnt, dass man kann als das Handy in die Finger nehmen oder das Telefon in die Finger nehmen und danach kommt gerade irgendwie ein Auto durch den Furt. Und hier ist einfach ein bisschen dazwischen, wo das nicht funktioniert. Und das habe ich als Kurdirektor auch manchmal gesehen. Ich habe gesagt, ja, wie ist das dann? Wie ist das dann? Und dann ging mir so sagen, da braucht ihr also wirklich keine Angst zu haben. Das ist tiptop organisiert. Aber es ist eine psychologische Barriere. Mhm. Ist da einfach in den Köpfen von vielen Leuten.
Aber wenn Gäste aufkommen und denken, vielleicht auch ältere Leute, die denken, wenn ich etwas habe mit dem Herz, oder weiss
also
ich,
wir haben ja eine Arztpraxis in Wengen. Also wir haben im Winter immer mindestens 2 Ärzte hier. Also wir sind wirklich sehr gut versorgt. Wir haben Apotheke, wir haben Physiotherapie.
Das ist
wir
eigentlich haben wirklich alles. Wenn ihr, wo ihr da rauf seid gekommen, ihr seid ja da rauf arbeiten, Frau von Alma, als 20-Jährige. Und nachher, also habt ihr euch da rauf beworben auf einer Hotelstelle. Mhm. Was hättet ihr gedacht, wo ihr da rauf seid gekommen? Ihr kommt aus der Steiermark, aus dem Weinland, sehr hügelig. Und dann kommt ihr da in die Berge rauf.
Ja, man hat nicht so recht gewusst, was einem erwartet. Wir hatten damals noch kein Internet. Also heute kann man ja alles schon abfragen und schauen. Das hat es damals also noch nicht gehabt. Und ich bin da mit dem Zug angereist und da hat sich ein Schweizer zu mir gesellt vor Interlaken nach Lauterbrunnen. Der hat mir dann so von Wengen erzählt und ich bin dann schon sehr neugierig gewesen. Und dann in Lauterbrunnen haben wir müssen umsteigen und haben da auf die WAB gewartet, auf den Zug. Dann hat er zu mir gesagt, ja, schauen Sie mal, da oben ist Wengen. Dann habe ich so geschaut und da hat man also außer dem Kirchturm nicht wirklich viel gesehen. Und alle zu Hause haben gesagt, ja, wo du da hingehst, das ist doch so abgeschnitten und es kommt nicht gut und bleib doch da. Und ich bin dann trotzdem gegangen. Dann habe ich schon ein komisches Gefühl gehabt. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht haben sie dann doch recht gehabt. Hätte ich vielleicht doch sollen zu Hause bleiben. Dann ist da der Zug gekommen, ein uralter Zug, noch mit so Holzbänken. Sind wir dann zusammen hochgefahren mit dem Herrn. Ich habe halt keine Ahnung, wer das war. Vielleicht war es sogar ein Wengener, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls bin ich dann ausgestiegen und es war ein wunderschöner Tag. Und es hat mir eigentlich gerade sofort gefallen. Die hohen Berge und das Dorf. Hat mich sehr fasziniert. Es war im Winter und es war meine erste Wintersaison, war sehr schneearm. Es hat also im Februar das erste Mal geschneit. Und ich bin dann Mitte Dezember angekommen, am 17. Dezember. Und es war strahlend blauer Himmel und alle sind im T-Shirt auf der Eigerterrasse gesessen. Also es war schon noch so speziell.
Und ihr hättet euch eigentlich für die Wintersaison
angemeldet. Und ich habe für die Wintersaison angemeldet gehabt und war natürlich viel zu warm anzogen, wenn man doch in die Berge geht und so. Aber es hat mir sehr gut gefallen, doch, doch.
Das Wetter, das da oben so wichtig ist, eben weil der Tourismus so vom Wetter lebt, eben, dass man im Sommer kann wandern, im Winter kann schielen. Wie geht ihr denn mit dem um, Herr Brunner? Oder wo ihr noch Kurdirektor war, fühlt man sich dann schier verantwortlich für das Wetter?
Ich wollte so sagen, man fühlt sich nicht verantwortlich. Man wird allerhöchstens von einem Haufen Leuten dafür verantwortlich gemacht. Man muss einen haben, der die Schuld ist für etwas. Und man muss ja dann schlussendlich gleich sagen, dass die Leute das akzeptieren. Wetter ist Wetter und das ist überall. Hat man da keinen Einfluss drauf.
Aber regt es euch denn nicht manchmal auf? Ihr habt gedacht, jetzt haben wir so viele Leute, die wollen schielen und jetzt kommt der Schnee nicht.
Das regt dem wahrscheinlich im Moment schon ein bisschen auf, aber am Schluss wird man abgekehrt und sagt, es ist halt so, ich glaube, ein bisschen Fatalismus muss dann da halt einfach durchkommen. Man kann sie ja sowieso nicht ändern. Ich weiss manchmal eben, wenn man mir vielleicht daheim berichtet und ich da vielleicht so klein bin aufgeregt, da habe ich gesehen, das ist das Gefotz oder das ist das Gläl, dann hat mir die Frau dann auch und ich gesehen, los, das ist jetzt halt so, das muss schnell wie es ist und effektiv so ist es. Und wenn es halt keinen Schnee gibt, gibt es keinen Schnee, das ist im wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht gewusst, aber wenn Sie sehen, dass ich erst im Hornig durchgeschneit, dann ist sie im Dezember 89 auf Wengen gekommen, weil das hat
genau so
im erst im Hornig 90 den Schnee gegeben. Da mag ich mich gut besinnen. Da sitzt hier einer, der sich mit dem Tourismus befasst, namens Vetter Peter. Da haben sie auf einem männlichen, glaube ich, erst vom Schlafboden ein bisschen Skifahren. Und am Lauberhorn haben sie die Einsteigstation auch ein bisschen. Dann hat man so kleine Schneefen schien. Aber es war schönes Wetter. Wir hatten Exkursionen organisiert. Die Leute sind massenweise vom Joachim Mönchsjochitta geliefert. Und die waren trotzdem zufrieden gewesen.
Aber wenn das Wetter gut ist. Skirennen da ist, oder? Beim Skirennen, da ist dann eher, was ist dort? Der Wind. Oder was macht einem
der
dort
Wind,
mehr
Wind, der kann. Genau, einen Schnitt durch die Rechnung machen, genau. Der Föhn.
Ihr habt ja lange dort im Büro gearbeitet, vom Lauberhornrennen. Das ist eine ganz internationale Sache, wo da ganz, eben, wo ihr dort miterlebt habt. Jetzt seid ihr Österreicher. Und hat ein Schweizer Mann, hat mittlerweile auch der Schweizer Pass. Wem hat er dir auch geholfen? Wem hat er dir
das ist eine gute Frage. Ich bin natürlich schon stolz gewesen, wenn es die Österreicher waren. Aber ich habe mich mit den anderen auch mitgefreut.
Das ist sehr diplomatisch.
Auf jeden Fall.
Und wo war das Herzblut?
Ja, vielleicht am Anfang noch mehr bei den Österreichern, aber jetzt bin ich genauso lang in der Schweiz, wie ich in Österreich war. Und ich glaube, jetzt schlagt es schon ganz fest auch für die Schweizer.
Ihr seid ja, habt hier oben euren Mann lernen können. Mhm. Wo habt ihr denn lernen können? Auf der Skipiste?
Mein Mann habe ich im Ausgang kennengelernt. Und zwar, das ist so gewesen, es war im Februar, das war Sturm Vivian. Und eine Kollegin hat da einen Rock'n'Roll-Tanzkurs organisiert gehabt. Und da wollte ich unbedingt hin und ich habe noch keinen Tanzpartner gefunden gehabt. Und da bin ich trotz dem Föhnsturm trotzdem in den Ausgang gegangen. Und da bin ich mit dem Heinz ins Gespräch gekommen in der Diskothek.
Der Heinz ist euer Mann?
Der Heinz ist mein Mann, genau. Und dann haben wir so geredet zusammen, habe ich gedacht, ja, der schaut so nett aus, fragst ihn einfach. Dann habe ich gesagt, ja, Heinz, würdest du mit mir in den Rock'n'Roll-Tanzkurs kommen? Hat er gesagt, ja, wenn du morgen in die Kegelbahn kommst, dann komme ich mit. Also, was habe ich gemacht? Bin ich am nächsten Tag in die Kegelbahn und dann haben wir so zusammen geredet. Dann habe ich gesagt, und, wie schaut es aus? Kommst du mit? Hat er gesagt, einfach morgen musst du nochmal kommen, dann komme ich mit. Und da waren wir noch oft in der Kegelbahn und irgendwann war der Tanzkurs vorbei und mir nicht dabei. So ist es gegangen.
Aber die sind oben geblieben. Genau. Trotz dem
Rock'n'Roll-Tanzkurs. Trotz dem Rock'n'Roll-Tanzkurs. Also wir haben ihn immer noch nicht gemacht, aber vielleicht klappt es dann irgendwann.
Ihr seid da oben geblieben gehangen, was ihr ja nie gedacht hättet. Ihr kommt selber aus einer... eure Eltern haben selber gebaut.
Genau, meine Eltern haben selber einen Bauernhof. Und ich komme eben von der Südsteiermark, vom südoststeirischen Hügelland. Und wir haben also keine Berge und damals war noch kein Tourismus. Und ich wollte eigentlich in Tourismus arbeiten gehen, mit Sprachen, mit Menschen arbeiten. Und so bin ich dann in die Schweiz gekommen, habe mich dann beworben in verschiedenen Hotels, hat dann 3 Zusagen gehabt und habe mich dann eben für Sunstar Hotel in Wengen entschieden. Und so bin ich daher gekommen. Wollte eigentlich eine Saison machen, weil ich eigentlich wollte Dolmetsch studieren, das war so mein großes Ziel. Dann habe ich eben meinen Mann kennengelernt und bin da geblieben.
Was haben eure Eltern gesagt, dass ihr so weit weg geheiratet?
Ja, die waren schon... am Anfang nicht so zufrieden. Sie hätten schon gern gehabt, dass ich zurückkomme. Und doch, jetzt haben sie sich mit dem abgefunden. Es ist ja da ein wunderschöner Ort und ich habe sie wirklich sehr gut.
Hättet ihr denn gedacht, dass ihr mal einen Bauer heiratet?
Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Bauern heirate. Wir haben ja Landwirtschaft eben zu Hause und wir haben nie können reisen. Und er hat immer gesagt, also einen Bauern nehme ich nie und nimmer. Es kommt gar nicht in Frage. Und meine Mutter lacht also heute noch. Und die haben es fast nicht traut zu sagen, dass ich da jemanden kennengelernt habe. Dann ist natürlich die Frage gekommen, ja, was macht denn der und so? Dann habe ich gesagt, ja, der hat ja da Kühe, hat auch Landwirtschaft. Und da lachen meine Eltern heute noch drüber.
Einfach das, jetzt seid ihr auch angebunden.
Genau, jetzt ist man da wieder recht angebunden. Man kann nicht einfach einmal weg. An einem Konzert oder so, wie der Herr Brunner gesagt hat, muss man fast unten aus übernachten. Das kommt dann fast weniger in Frage. Man muss das immer organisieren.
Seid ihr auch in einer Landwirtschaft gross geworden?
Nein, das kann man nicht sagen. Wir haben daheim wohl ein paar Bitzchen in Land gegeben und Schirine gegeben, aber der haben wir keiner gegeben. Meine Nette hat schon als kleiner Bube daheim selber müssen hirten und dem Nachbarn helfen hirten. Und der hat einfach keiner Tier wollen. Aber was wir natürlich haben, wir haben gehauen. Und wir haben geämtet und wir haben Mist ausgetan, das haben wir alles gemacht. Aber das Heu und das Ämt, das wir in die Schier getan, das hat gegen einen anderen Landwirt uns angesetzt.
Aber euer Vater hat, glaube ich, auch, ist auch Skilehrer
gewesen. Ja, der ist Skilehrer und Bergführer. Er war einer von den ersten Garchauffeuren im Lutherbrunnental.
Ja, was?
Und Skilehrer hat er auf der Skidecke und Bergführer auf der Skidecke und auf dem Jochen natürlich hier Zwängen. Ne? Zwängen heisst, da mag ich mir noch besinnen, auch noch als Buben, dass sie da alben, wenn sie keine Arbeit haben, als Bergführer, das ist auf einen Eigerhubel, dort war das Mierli, in der Zeit, sie ist drauf gegangen häkeln.
Was ist da gewesen?
Ein Mierli, ein Mäuerchen. Ein Mäuerchen? Da sie ist drauf gegangen häkeln. Und das ist da in ihrer Bergführeranlegung mit dem grossen Abzeichen. Und haben auf Gäste gewartet und dem hat man gesehen, Lotzen. Die Bergführer sind gegangen Lotzen, haben einfach gewartet, bis sie jemanden da gerettet, dass sie am nächsten Tag oder am anderen Tag hier können, gehen ein Türchen
machen.
Gehen Lotzen, ja.
Jetzt müssen wir wahrscheinlich schnell etwas mit eurem Mikrofon richten, das ein bisschen aufgerutscht ist, Frau von Almen. Ihr habt... Könnt ihr Skifahren?
Also, ich kann Skifahren, aber nicht wirklich wahnsinnig gut. Ich bin also vor ja, vielleicht 8 Jahren das letzte Mal gefahren. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich wieder anfange. Eigentlich wollte ich mit meinem Sohn zusammen, aber der hat das natürlich viel schneller gelernt als ich. Und
ach, der hat vielleicht, das gelernt? Der hat das gelernt
da oben? Ich habe schon da in Wengen gelernt, genau. Bei uns zu Hause hat es ja keinen Schnee. Wir sind da schon in Skikurs von der Schule aus, aber da bin ich nicht gern mit und meinen Eltern war es auch egal. Und so habe ich dann wirklich schlussendlich in Wengen Skifahren gelernt.
Hat nicht euer Mann Skirennen gefahren früher?
Mein Mann ist Skirennen gefahren, das ist genau so. Aber wie wir uns kennengelernt haben, war er viel als Trainer unterwegs. War dann im Winter nicht zu Hause. Und so haben wir dann so untereinander mit Kollegen habe ich da Skifahren gelernt.
Also wenn ich das ein bisschen zusammenfasse, dann wollt ihr eigentlich keine Bauer heiraten, hättet nicht können skielen und nur eine Saison da oben bleiben. Jetzt seid ihr schon seit rund 20 Jahren da oben.
Aber ich habe mich gefügt und es ja. Ist, glaube ich, ganz gut gekommen. So.
Ist gut rausgekommen. Ihr habt ja vorhin erzählt, Herr Brunner, dass euer Vater eben ein Skilehrer war da oben. Da hat man einfach gewartet, auf Kundschaft gewartet. Das war sicher sehr eine internationale Kundschaft gewesen, da oben dann schon.
Wobei ich will sagen, als Skilehrer hätte ich nicht warten müssen. Als Bergführer hätte ich nicht warten. Ja, der Rätti hat, wie das früher war, kurz nach 1920 war er Skilehrer und Bergführer auf der Skidecke. Das war an und für sich eine exklusive Destination, wenn man das so schön will sagen. Wir konnten mit der Bahn auf 2000 Meter fahren und mit der Eibe auf 2300 Meter und hat schon dann von 2300 Meter Richtung Wengen auf 1200-1300 Meter nachschieben. Dann hat man auf Grindelwald nachschieben. Aber die WAB ist erst Mitte 30er Jahre durch die Skidecke gefahren durchgehend. Und er hat das sehr gut gegeben, das waren vier Nebengäste gewesen. Er hat uns genommen, Weihnachten, Neujahr, hat er ungefähr 3,5 Mann Skilehrer mit 3 Gästen. Eins war der Generaldirektor vom damaligen Bankverein. Eins waren 2 Fabrikherren aus dem Raum Biel. Und eins war das Zahnarzt-Ehepaar mit 2 Frauen von Bären. Eins war der Kinobesitzer und das andere war der Ladenbesitzer. Und so hat er im Winter 3,5 Monate Arbeit gegeben. Mit 3 Gästen.
Mit 3 Gästen?
Mit 3 Gästen im Prinzip. Aber ja, das gibt es heute fast nicht mehr. Das gibt es vielleicht jetzt noch in St. Moritz oder vielleicht noch in Gstaad, wo die allervornehmsten sind. Aber für ihr ist das natürlich eine von den Top-Destinationen, wenn man es jetzt um hier so vornehmen will sagen.
Aber die Leute sind in dem Fall ganz lang geblieben. Die sind wirklich eben nicht schnell raufzuhuschen und sind wieder gegangen, sondern sind einen Monat geblieben.
Ja, das ist so. Jetzt die Berner, die sind normalerweise 4 Wochen da gewesen. Und der Bankdirektor, der ist manchmal 2-3 Mal 14 Tage und vielleicht sogar 1-3 Wochen gekommen.
Hättet ihr dort irgendeine Rolle gespielt? Hättet ihr irgendetwas müssen machen? Oder hättet ihr mit auf die Touren können? Oder weiss nicht. Oder hat der Bankdirektor mal irgendwie 5 Liber in die Säule reingelassen, in die Sparsäule?
Ja, das ist noch lustig. Wir haben ja vorher zusammen darüber berichtet, gell? Und das ist schon so. Ich habe ab und zu ein paar kennen, weil er auch Bergführer war, hat man ein paar Gletscher kennen, mit ihnen schon als 10, 12, 13, 14 Jahre Gabiebel. Aber das, was mich dann am allermeisten geärgert hat, war Folgendes. Weil er da oben war und die Leute sind da wirklich gewohnt, Läden sind da keiner auf der Skidecke. Dann, wenn die Fricht oder Orangen wollen, dann hat die Rätte vielleicht um 4, halb 5 oder vielleicht manchmal erst um 5, wenn sie zurückkommen miteinander. anderen hat er heim angeleitet und hat gesehen, sie mangelten dann noch drei oder vier Bananenzahnen und ein paar Orangen und das und das. Und dann hat dann halt der Bube, wenn er lieber etwas anderes hätte gemacht, am Nachmittag um 5:30, 6 noch ins Dorf müssen, gehen Kommissiendle für die Leute, da gehen Orangen und Bananen. Weiss der Gucker was, das hat mich auch fürchterlich geärgert, dass ich dann da für jemanden etwas haben müssen machen, was ich nicht habe gekannt. Und mehr Momente nicht abkennt.
Und hat es nicht irgendwie noch ein kleines Taschengeld gegeben? Oder so?
Manchmal schon. Das hat es schon gegeben. Ja, das muss ich dann der Gerechtigkeit halber schon zugeben, dass es dann nachher manchmal etwas hat gegeben. Aber geärgert hat es mich gleich, wenn ich etwas anderes habe im Kopf gegeben.
Aber dann ist der Bergführer oder Skilehrer ist gleichzeitig, der war mehr gewesen, oder? Der war noch Betreuer und noch so etwas wie, ist man dann auch freundschaftlich verbunden gewesen? Oder sind es immer Gäste und jemand, den man zahlt?
Das war dann wahrscheinlich bei mir, Matti, schon noch so gewesen, dass der Kontakt auch ein enger war und er war schon noch ein Betreuer von diesen Leuten. Das ist schon so. Und das hat sie natürlich durch die Tür, was sie miteinander zusammen waren. Jetzt ist also so schnelllebiger und kurzfristiger und dann ist es eben schon mehr zahlender Gasten und bezahlter Dienstleistungen.
Aber reden wir doch mal über die Gäste, die da raufkommen. Ihr habt ja lange im Hotel gearbeitet, Frau von Almen. Wo internationale Kundschaft ist aufgekommen. Stimmt denn das, dass so die verschiedenen Nationalitäten auch so verschiedene Mödel oder Vorlieben haben?
Ja, also die grössten Vorlieben, kann man sicher sagen, haben die Japaner. Die Japaner kommen im Sommer viel. Und es ist so, ein Japaner akzeptiert keine Dusche im Zimmer. Also der muss unbedingt eine Badewanne haben. Also wenn man da kein Zimmer hat mit einer Badewanne, dann bleibt der nicht. Der ist grundsätzlich sehr zufrieden mit allem, der Japaner. Aber also Dusche akzeptiert er keine. Er muss eine Badewanne haben. Und zum Beispiel akzeptiert er auch kein Zimmer mit einer Dachschrägung.
Mit einer Dachschräge?
Genau. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass man da immer andere Zimmer hat müssen geben, weil sonst haben die da reklamiert und man hat da müssen die Zimmer wieder wechseln.
Und die Engländer?
Wir haben sehr viele Engländer, genau. Also sind auch sehr zufriedene Gäste, sind vielleicht da in der Verpflegung einfacher zu haben als jetzt zum Beispiel ein Franzos, sage ich mal. Ja. Der ist vielleicht früher zufrieden mit dem Essen. Aber grundsätzlich, ich glaube, ist es schwierig zu sagen, der eine ist so und der andere ist so.
Wie beobachtet ihr denn das, Herr Brunner? Die unterschiedlichen Nationalitäten da oben, inklusive der Schweizer.
Ja, man muss da vielleicht manchmal ein klein aufpassen, was man sieht. Es hat natürlich alles zusammen gegen zwei Seiten. Das muss man schon sehen. Jetzt, der Japaner ist so, wie Frau von Almen hat gesagt, das ist sehr ein angenehmer Gast. Er hat eben vielleicht zehn oder andere Mädel, so wie jetzt wegen dem Bad und mit der Dusche. Aber so wie ich das gesehen habe, das hat jetzt vielleicht doch etwas geändert mit der jüngeren Generation. Die Engländer sind natürlich ungeheuer Drillgäste und sehr angenehme Gäste. Aber manchmal hat man dann schon gemerkt, dass die Gastung, die aus England hier zu uns kommt, die gehört schon einer gesellschaftlichen Schicht an, die manchmal das Gefühl hat, wir seien eben dann ihr Bettler. Wir seien dann der, der die Dienstleistung macht. Ich tue jetzt vielleicht nur ein ganz kleines Beispiel sagen, was halt wahrscheinlich im Kern eben schon richtig ist. Als Kurdirektor, wenn ich da war, und wegen mir noch als Gemeindepräsident, aber dort schon weniger, weil man natürlich zu Lüterbrunnen war, haben ihm die Leute, kaum haben sie ihm gesehen, Grüssach gesehen und das und das. Aber sobald dass man nicht mehr in diesem Amt war, habe ich also einen Haufen angetroffen, den ich ihm gar nicht mehr habe gekannt. Da hat man einfach gesehen, das Amt, die Stellung ist wichtig und die Person, die das Amt respektive die Stellung ausfüllt, die ist dann für sich unwichtig. Das ist also beim Engländer vielleicht schon ein kleiner so. Und was zum Beispiel das Reklamieren anbetrifft, das ist etwas ganz Interessantes. Der Japaner reklamiert praktisch nicht. Der Engländer reklamiert auch fast nicht. Der Franzose reklamiert auch nicht. Hingegen der Deutsche und der Schweizer, der reklamiert. Am allerersten. Aber für mich ist das natürlich auch klar, warum das der am ersten reklamiert. Der kann bei uns in seiner Muttersprache seinen Ärger zum Ausdruck bringen. Und das macht man natürlich viel ringer, als wenn da jemand der Haar kommt, der Englisch redet, und dann sollte er dann den Deutschsprechenden oder dem, was noch unmöglich ist, Dialekt redet, irgendetwas sagen. Das getrauen sie sich nicht so. Und dann muss man natürlich schon noch ein klein vorsichtig sein, dass man dort die Leute nicht so in Druckchen hineintut und in Schublade hineintut, dass man meint, das sei der Umgebiger, das sei pflichtergebiger. Also ist eben so, der eine drückt sich vielleicht eben aus und kann sich leichter ausdrücken und der andere eben weniger.
Was sagen Sie? Ja, ist vielleicht schon so, dass die sprachliche Barriere da ist. Aber ich denke, wenn der Engländer energisch genug reklamiert, würde man es dann, glaube ich, schon auch verstehen.
Ja, das ist schon so.
Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass eben der Engländer reklamiert wirklich wenig und der Japaner eben überhaupt nicht. Das ist oft so schwierig zum Einschätzen, ist er jetzt wirklich zufrieden oder ist er einfach so höflich, macht er die Faust im Sack, wenn er lacht, oder das ist noch so schwierig.
Ihr seid ja beide eben da aus Wengen weg oder die nach Wengen hergekommen. Ihr, Jan Sprunder, ihr habt eure Ausbildung gemacht zum Lehrer in Thun. Mhm. Mit viel Mädchen. Mhm. Warum?
Ja, das war noch flott gewesen. Das muss ich sagen. Ich bin aus der Schule gekommen. Habe ich gerade nicht so recht gewusst, was ich will. Ich habe im Winter geschieht. Das hat mir offensichtlich gefallen. Aber dann musste ich doch gleich etwas machen. Und nachher am Schluss habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht in das bernische Lehrerseminar. Das ist dem auch noch geraten. Aber weil sie das staatliche Lehrerseminar auf Wiel hinumbauen, haben sie dann, wo noch der Lehrermangel war im Kanton Bern, nicht genug Zimmer gegeben, Schulstuben in dem auf Wiel. Aber da ist auch noch eine schwierige Schulstube gehabt im staatlichen Lehrerinnenseminar in Thun. Und da waren eine 8-Mädchen-Klasse, etwa so zwischen 160 und 180 junge Damen. Und wir etwa da so 22 junge Herren. Das war offensichtlich flott in diesem Thun. Wir da so einen Haufen Frauen um uns umgehabt. Und wir sind da für die Klassenfest für auch noch sehr begehrt gewesen.
Ja, das muss ich schon sagen. Wenn man einen Tänzer hat gesucht, zum Beispiel.
Ja, das ist so, ja.
Hat er denn gern getanzt?
Ah, Mister, mich früher fragen. Ich bin nicht so ein Ungeheirat-Tänzer. Das war doch mit der Grund, wieso ich den Lehrerberuf nie ausgegeben habe. Ich bin nicht gerade so ein musikalischer.
Aha, aber nicht wegen dem Tanzen, ja. Wir sind ja nachher nach Basel studieren.
Ja.
Hat man dich dort verstanden, zu Basel unten?
Ja, das war noch lustig ganz am Anfang. Da haben wir alle, und hat die Basler gesehen, kannst nicht anständig reden, die versteht man ja nicht. Ja, ich sehe, ja, das sei schon so, aber wenn sie alle hier zu uns in die Ferien kommen, wenn sie ihre Fasnachtsferien haben, dann die sie sich auch nicht anpassen. Ich habe mich da gar nicht anpassen. Und ich habe also dort einfach weiter berichtet, wie mir der Schnabel ist gewachsen war. Und gleich bin ich fast Kollegengebäude bekannt gewesen, eben wegen dem Dialekt.
Der Oberländer.
Ja, das ist so.
Und bei euch, hat man euch da aber gut verstanden? Ihr seid ja mit einem ausgeprägten Österreich, eben dem Dialekt aus der Steiermark.
Genau, also ich bin mit dem Dialekt von der Steiermark gekommen, habe also Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch nicht erlernt. Also ich habe gefunden, man versteht mich da so gut, da muss ich eigentlich, kann ich bleiben, wie ich bin. Und ich bin eben Österreicherin und ich glaube, dem einen oder anderen gefällt es sogar, dass ich so rede, wie ich rede.
Sagen denn eure Verwandten in der Steiermark,
also meine Verwandten haben das Gefühl zu Hause, ich rede wahnsinnig gut Schweizerdeutsch. Dabei kann ich vielleicht 3 Wörter oder so, dann ist schon fertig. Natürlich gewöhnt man sich gewisse Sachen an und man betont es vielleicht anders, aber im Grunde also kann ich überhaupt kein Schweizerdeutsch. Aber sie haben wirklich das Gefühl zu Hause, das ist ja Wahnsinn, wie ich das angenommen habe.
Einfach die Tonalität oder die Art, wie man es sagt. Also.
Aber ich glaube nicht, dass ich groß Schweizer Wörter in meinem Wortschatz habe. Also ich verstehe alles. Ich kann auch ganz gut die verschiedenen Dialekte verstehen, unterscheiden. Du ab und zu zwischendrin ein bisschen übersetzen. Aber sprechen kann ich es nicht.
Wie redet euer Bub, der Janik?
Der redet Schweizerdeutsch. Also er kann sehr gut Österreichisch. Wenn ihn niemand hört und in Österreich tut er Schweizerdeutsch, weil er meint, es lacht ihn jeder aus. Dabei haben die alle so Freude, wenn er Österreichisch redet. Also er kann ganz gut Österreichisch.
Also du bist eigentlich Bilingue auf einer
Art, oder? Genau.
Ja, Österreichisch, Schweizerisch, genau. Bilingue. Reden wir noch mal über das Lauberhornrennen, oder? Wo ja so viele Leute da raufkommen, da ist ja das Wengen auch ganz verändert. Also wenn man jetzt durch die Strassen von Wengen geht, sieht man Haufen Wanderer oder Spaziergänger vielleicht. Das ist in der Tendenz ein älteres Publikum. Wie sieht es hier das Wengen aus während dem Winter, während dem Lauberhornrennen?
Also während dem Lauberhornrennen sind vor allem die Athleten in Wengen. Und ein Teil von der Presse, das ist von der Unterkunft her noch schwierig, dass viele andere da einen Platz finden. Also man kann sagen, wirklich, die Athleten sind unterwegs, die Fans kommen von unten hoch.
Also und die Athleten sind Skifahrer?
Die Skifahrer, genau. Und die Betreuer, also die haben recht große Mannschaften dabei, wo sie betreuen.
Wo bringt man denn die alle unter? Alle die vielen Mannschaften?
Das ist eben das große Problem. Also es hat in Wengen immer weniger Hotels. Es werden viele Hotels in Wohnungen umgebaut. Und also die Mannschaften kann man schon unterbringen, aber Presse muss man teilweise wirklich schon auslogieren. Ein Teil von den Ehrengästen wird da untergebracht, aber auch nicht mehr alle. Also ich denke, in Zukunft wird das größte Problem vom Lauberhornrennen werden.
Wo schlafen die Leute?
Weil die Mannschaften waren früher viel kleiner und die Mannschaften sind jetzt enorm groß, dass sie teilweise eben für sich allein ein ganzes Hotel beanspruchen. Die Österreicher zum Beispiel haben das ganze Silberhorn, die Schweizer haben das Belvedere, da mag dann sonst gar niemand mehr rein.
Ich habe mal früher gehört, die Italiener sind immer im Falken.
Genau so ist es, die sind immer noch dort.
Wenn es dann im Lauberhornrennen, ist das dann eure Zeit, wo ihr gerne in Wengen seid? Oder wenn ist es so, wo ihr denkt, jetzt, das ist richtig Wengen? Ja, Sprunner.
Ich glaube, mir hat als Wenger hat man beides gerne, wenn es so richtig läuft. Und vielleicht muss der Menge so etwas geben, wie es Skirriebiger ist. Aber selbstverständlich, ich war selber auch Skier. Und ich war ja nicht vergeben, noch 30 Jahre in diesem OK gewesen. Und bin etwa 20 Jahre Quartiermeister gewesen von diesem Rennen. Mir ist das auch bestens bekannt, das Problem.
Heisst der Quartiermeister? Heisst eben genau das. Wo gehen die Leute her schlafen?
Ja. Und da muss ich natürlich schon sagen, Der läuft etwas während der Woche und dann ist man so klein, was der Wintersport betrifft, in aller Leute Mund. Und das ist natürlich auch vorsichtig. Das passt ihm. Das haben wir vorher sicher als Bub und nachher als Skirenner und nachher als Kürdirektor und nachher als Gemeindepräsident und jetzt als gewöhnlicher Bürger hat das mir gepasst und gefällt mir. Und etwas ist natürlich interessant, wenn man in diesen Saisonbetrieben ist. Man ist froh, wenn um die Saison ist, aber so nach der Saison, 3-4 Monaten, ist man dann vielleicht doch ein bisschen ausbrennt, angehängen, nett und lieb sein. Manchmal hat man vielleicht auch 10 oder 20 Bedürfnisse. Dann ist man um eins froh, wenn es schwieriger wird, dass man sich auf sich selber besinnen kann. Aber nachher wird es ihm dann vielleicht nach einem Monat oder nach einem halben Dutzend Wochen, wird es ihm dann vielleicht auch langweilig. Und dann ist man froh, wenn die nächste Saison kommt. Ich glaube, das auf und ab, das Saisonale, das hat eben auch gleich sein Interessant und ist abwechslungsreich. Und das passt ihm. Und wenn man natürlich dann an einem Ort auch, wo alles so gleichförmig ist, fällt ihm das.
Dann geht man dann selber in die Ferien? Zu welcher Jahreszeit? Ja gut, ihr könnt jetzt also nicht mehr so gut,
Frau von Alden, mit der Zwischensaison.
Ja, in der Zwischensaison
geht man in der Zwischensaison, also in die Ferien. Ich gehe meistens nach Hause, nach Österreich.
Was macht ihr denn mit den Kühen?
Also mein Mann kommt ein paar Tage mit, das ist dann organisiert. Aber der Janik und ich bleiben da meistens länger.
Also wenn ihr in die Ferien geht, dann geht ihr heim?
Meistens nach Hause, genau.
Und das macht man so in der Zwischensaison. Schon. Ist das, weil man hier viel zu tun hat oder weil man die spannende Zeit hier nicht verpassen
will? Also ich würde sagen, weil man da viel zu tun hat. Wir haben alle Jobs, wo wirklich, also wir sind alle vom Tourismus abhängig. Und daneben, wenn die Touristen da sind, hat man viel Arbeit. Wie der Herr Brunner hat gesagt, wenn sie nicht da sind, dann hat man Zeit für sich. Dann sind die Einheimischen unter sich. Und da kann man eben Ferien machen.
Aber beschreibt jetzt das mal ein bisschen, Herr Brunner, dass man sich das vorstellen kann. Also im Winter, das ist es eingewogen auf dieser Dorfstrasse.
Ja, das ist so. Wir haben das natürlich schon gesehen. Wengen ist das Dörfli, sagen wir am 15. Wintermonat, wie man hier im Dialekt sagt, das ist der November, da sind die 1000 Personen hier, die das ganze Jahr da leben.
1000?
1000 Personen ungefähr, vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar minder. Und nachher kommt die Weihnachtszeit mit der Neujahrszeit, wo einfach dann wirklich alles voll ist. Und dann wird das 1000-köpfige Dörfli zu einem Städtli, die zwischen 7.000 und 8.000 Einwohner sind. Und das platzt natürlich schon aus allen Nähten. Da ist Wengen einer von diesen Kurorten, der wahrscheinlich das extremste Verhältnis hat. Wir haben etwa einheimische Leute zu Gästebetten, ist etwa 1 zu 5, 5,5. Und wenn dann vielleicht auch gerade jedes Reservebett voll ist, ist es dann 1 zu 6.
Also auf jeden Wengener kommen 6 Touristen?
Kommen am Schluss, wenn es besetzt ist, etwa 6 Touristen. Ja. Und einmal dann mindestens 5,5 Touristen. Und dann pro Wenger kommen dann noch, und dann noch ein zusätzlicher Angestellter. Da sieht man einfach, dass das Dörfchen wird grosses. Und dann ist das klar, auf der Dorfstrasse, die etwa 300 Meter lang ist, das ist natürlich schon eben so eine kleine Bahnhofstrasse von Wengen oder wegen meiner Spittelgasse oder wegen meiner, wenn man manchmal so klein grossartig will, sagen Isabrot weihen. Und das ist natürlich so. Und das gefällt einem natürlich. Manchmal ist das, sieht man, also ich habe vielleicht schon ein bisschen zu viel um, aber nichtsdestotrotz, das ist doch Isa verdient und das haben wir natürlich gerne.
Aber dann sind natürlich auch in Restaurants, Bars sind offen. Ich bin ja jetzt da vor etwa 2-3 Wochen da oben gewesen, da sind ja viele Sachen sind dort zu.
In der Zwischensaison zu, ja. Das ist mittlerweile alles wieder offen. Der Sommer ist natürlich ruhiger wie der Winter. Da sind viel weniger Leute. Auch der Gast ist ein ganz anderer wie im Winter.
Aber Frau van Alma, was macht ihr in der Zwischensaison zum Beispiel am Abend?
Ja, da wird es dann schon schwierig. Also am Abend in der Zwischensaison, es hat wirklich nicht viel offen. Da bleibt man am besten zu Hause, lädt Gäste ein, tut sie eh mit den Einheimischen beschäftigen. Es geht im Winter oder in der Hochsaison total verloren.
Da hat man einfach viel Besuch. Dann ist es so ein bisschen die Zeit, wo man Besuch hat.
Wo man sich eher Zeit nimmt für Besuch, weil man vom Arbeiten her nicht so ausgelastet ist. Sind wir nicht so angespannt.
Wir arbeiten ja bei Zentralsport, sind dort in der Buchhaltung. Mhm. Und da hat man dann nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ich habe gehört, ihr seid eine ausgezeichnete Gastgeber und ihr könnt so sehr gut kochen. Könntet ihr so österreichische Spezialitäten kochen?
Also ich muss sagen, ob ich sehr gut koche, weiß ich nicht. Ich koche einfach sehr gerne. Ich
schaue auch euren Mann.
Das ist wirklich...
Kocht eure Frau gut. Sehr gut, ja, sehr gut. Österreichische Spezialitäten? Alles. International.
Ich koche wirklich eigentlich alles. Ja, das ist so mein Ausgleich. Der andere geht sporteln und ich tue sehr viel kochen nach dem Arbeiten. Da kann ich so kreativ sein. Tue viel selber einfach aus dem Kopf raus, schaue immer, was ist da, dann mache ich da was draus.
Könntet ihr etwas, zum Beispiel so etwas typisches Österreichisches hier noch schnell sagen? Wir haben noch ganz knapp Zeit, wo man zum Beispiel nachher kochen.
Also was sicher jeder kennt, ist der Kaiserschmarrn und das ist wirklich ganz einfach zu machen. Das kann jetzt wirklich auch jeder.
Jetzt müsst ihr hören, Herr Brunner. Weil ihr habt ja im Vorgespräch vorher gesagt, ihr habt ein bisschen Herdöffel gerüstet und ein bisschen Wurst reingeschiebelt.
Ich frage dort Maria für das Rezept. Gut. Gib es der Frau, die macht es dann gerade eben so gut.
Ja, das ist wirklich ganz einfach und man kann es ganz schnell sagen. Es braucht einfache Zutaten dazu, das sind einmal 3 Eier braucht es dazu. Dann braucht es ganz wenig Zucker, so ein Esslöffel voll Zucker. Es braucht ein wenig Salz, ein Schuss Mineralwasser. Dann braucht es 350 Gramm Mehl, einen halben Liter Milch. Wer mag, kann Rosinen reintun. Dann braucht es ein wenig Butter zum Braten und einen Staubzucker zum Bestreuen. Wir Österreicher haben gern Zucker und da kommt überall ein bisschen Staubzucker noch drüber.
Das ist Butterzucker.
Hm? Butterzucker, genau. Das ist wirklich einfach zu machen. Man muss da die Eier trennen, Dotter und Eigelb. Eigelb und Eiweiß trennen und dann wird der Dotter mit der Milch und mit dem Zucker, mit dem Salz schaumig gerührt. Dann kommt das Mehl dazu, es kommt das Mineralwasser dazu, dann wird das Eiweiß zu einem steifen Schnee geschlagen.
Darf ich noch etwas fragen? Das Mineralwasser irritiert?
Das Mineralwasser, das macht das Ganze ein bisschen locker, also es muss kohlensäurehaltig sein. Da wird das Ganze so locker, dann mischt man das alles zusammen und dann tut man das... Die Butter erhitzen, tut da die Hälfte rein von der Schmarrnmasse, tut es dann auf mittlerer Hitze goldbraun braten, dann wird das gewendet, auf der anderen Seite das Gleiche. Dann werden da so mundgroße Stücke gemacht mit 2 Gabeln oder Pfannenwänder oder was auch immer, dann kommt es auf die Seite, dann macht man die zweite Hälfte vom Teig, dann kommt alles nochmal in die Pfanne zurück, wird dann unter ständigen Wänden fertig gebraten und serviert wird es dann mit Staubzucker. Das ist wirklich ganz einfach und eben, wer mag, kann Rosinen reintun oder Kirschen oder sonst Früchte. Und es ist wirklich ganz einfach zu machen und schmeckt sehr gut. Kann ich nur empfehlen.
Gut, das ist ein wunderbarer Tipp. Könntet ihr das jetzt auch nachher kochen? Was ist jetzt euch geblieben, Herr Brunner, von diesem Rezept?
Weder mir aufs Glatteis.
Ja, sicher.
Was hättet ihr mir vorher sollen sagen, dass ich das gerade sofort auswendig lehre?
Was würdet ihr jetzt eurer Frau sagen, wie sie das müsste machen?
Das machen wir wahrscheinlich so. Die Frau nimmt eines von diesen x Rezeptbüchern wieder, würde ich das nach dem machen.
Oder der Herr Brunner würde sie einladen nach Österreich, ja, und würde ihn gerade dort essen.
Ja. Und sonst würden wir Maria fragen, ob sie das Rezept aufschreibt. Das wäre einfach.
Sagt noch schnell, was macht ihr heute am Nachmittag, Frau von Almen?
Heute am Nachmittag gehen wir wahrscheinlich noch ein paar Kollegen besuchen. Am Abend kochen wir sicher zusammen.
Ich weiß, was ihr kocht. Ich weiß, was ihr heute Abend kocht.
Ja, stimmt.
Also heute Abend mache ich keinen Kaiserschmarrn.
Kein Kaiserschmarrn.
Also ihr habt noch Gäste heute Abend. Wie sieht es bei euch heute Nachmittag aus, Herr Brunner?
Das weiß ich noch nicht. Was wahrscheinlich wird sein, ist, was wir, ich habe noch ein bisschen Tennis gespielt, aber noch gerne. Wir gehen noch gerne ein bisschen Tennis gucken. Vielleicht kommt dann gleich ein kleines Regeli. Und dann hoffen wir, dass der Wimbledon ein Käseregeli ist. Und dann gucken wir den super Match. Roger Federer, Rafael Nadal, ja, möglicherweise. Und dann gehen wir vielleicht dann etwas trinken und etwas kecherlen. Und dann gehen wir dann nach dem Nadal liegen um hier.
Ich sage ganz herzlichen Dank. Merci vielmals, Maria von Almen. Merci vielmals, Josch Brunner, seid ihr da nach Wengen jetzt persönlich gekommen. Euch auch einen schönen Sonntag.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.